Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Wir befinden uns im Hochsommer 2009 in einem kleinen Dorf, dem Wittlicher Stadtteil Lüxem. Im Haus eines bekannten Schäfers gibt es Radau, weil die Hunde des Mannes nicht mehr aufhören zu jaulen.
Als die Polizei vor Ort eintrifft, stehen sie vor einer Bruchbude. Die ehemalige Waldschenke, wie die umfunktionierte Kneipe einst hieß, ist heruntergekommen. Auf dem Hof liegen tote Ratten und im Flur hat sich eine große Blutlache gebildet. In der Blutlache die Leiche des 78-jährigen Schäfers.
Schnell machen Gerüchte im Dorf die Runde. Der als sehr eigenwillig geltende Mann sei erschlagen worden. Und auch vom Wagen des Schäfers fehlt jede Spur. Für die Polizei beginnt somit die Jagd nach dem Täter. Darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz. Hallo.
Ich grüße euch.
Rolf, du hast damals mit dem zuständigen Mordermittler Dirk Finkler gesprochen. Wie beschreibt Finkler das, was er damals am Tatort vorfand?
Ja, ihr habt es ja in der Anmoderation schon so ein bisschen anklingen lassen. Das Haus des getöteten Schäfers, das war die ehemalige Waldschenke, also eine Gaststätte, die in einer Spielstraße am Lüxemer Ortsrand gelegen war. Ich habe 10 Jahre nach diesem Gewaltverbrechen damals mit dem zuständigen Ermittler gesprochen und der hat sich noch immer ziemlich gut an den heruntergekommenen Eindruck erinnert, den das Anwesen damals gemacht hat. Ich zitiere mal, was er damals gesagt hat. Das Haus sah aus wie eine Bruchbude, auf dem Hof lagen tote Ratten und die hygienischen Zustände waren wirklich übel.
Der Schäfer war absolut kein Unbekannter im Ort. Was wusste man über den Mann?
Ja, das stimmt. Der war im Ort bekannt und zwar als Einzelgänger und Eigenbrötler. Soll ziemlich eigen gewesen sein, auch so ein bisschen streitsüchtig wurde er teilweise beschrieben. Ein Bekannter des 78-Jährigen hat damals in dem Prozess gesagt, ja, er war verschroben, aber er war auch herzensgut. Und ähnlich hat sich auch der Neffe des Getöteten geäußert. Der sagte, aus Sicht der Familie war mein Onkel kein schlechter Mensch. Er hatte ein gutes Gemüt und ja, vielleicht noch zur Verschrobenheit des Ganzen, um das mal zu verdeutlichen, wie man zu diesem Eindruck auch kommen konnte. Er soll nach Zeugenaussagen, der Schäfer, sein ganzes Bargeld immer mit sich getragen haben. Einmal sogar 18.000 Euro und zwar in der Plastiktüte in der oberen Tasche einer Latzhose. Also das ist schon ein kurioses Bild, wenn man sich das vorstellt, dass da jemand mit fast 20.000 Euro in der Plastiktüte durch die Gegend stopft.
Das ist natürlich auch sehr gefährlich. Die Neuigkeit machte dann auch schnell die Runde im Dorf und die Gerüchteküche brodelte. Was erzählte man sich denn?
Ja gut, was macht man nach so einem Gewaltverbrechen als erstes? Die Ermittler gehen natürlich hin und befragen die Nachbarn, ob sie irgendwas gesehen haben, ob ihnen irgendetwas merkwürdig vorgekommen ist. Dabei kam heraus, dass der 78-Jährige nicht alleine gelebt hat, sondern ein Helfer bei ihm gewohnt hat. Und damals war auch schon von Streit die Rede und davon, dass der Jüngere, der bei dem Schäfer wohnte, den Älteren schon mal bestohlen hatte und deshalb auch verurteilt worden war. Mit anderen Worten, es gab nach dem Auffinden des Leichnams rasch einen Tatverdächtigen, was hinzukam, der auch nicht auffindbar war.
Das stimmte aber dann, ne? Der Verdächtige war tatsächlich verurteilt worden schon mal.
Genau, der war verurteilt worden und zwar er saß einige Jahre vor dieser Tat schon mal im Gefängnis, weil er den Schäfer bestohlen hatte. Und zwar hat er ihm 5.000 Mark abgeluchst. Das Ganze ist dann aufgefallen, wie gesagt, er kam dafür auch ins Gefängnis, weil er wegen Diebstahls schon einmal aufgefallen war. Der Mann stammte ursprünglich aus Brandenburg, war arbeitslos, hatte auch keine Berufsausbildung. Und als er dann damals aus der Haft entlassen worden war, hat der Schäfer ihn überredet, bei ihm in das Haus am Ortsrand von Lüxem einzuziehen. Zunächst, das hat der Mann dann selbst im Prozess gesagt, sei er in einem Keller voller Ratten einquartiert worden. Selbst der Ermittler sagte damals, da hätte ich keinen Hund eingesperrt. Das müssen also ganz üble Zustände gewesen sein. Und später durfte der Helfer dann doch ganz generös in das Haus umziehen. Da kam es dann öfters zum Streit mit diesem Schäfer. Und irgendwann hatte der Schäfer den Helfer beschuldigt, ihn abermals beklaut zu haben. Und zwar ging es darum, 500 Euro vermisste der Mann und eine EC-Karte. Und er soll den Helfer auch gezwungen haben, wegen dieses Diebstahls den ganzen Lohn, den er ihm eigentlich versprochen hatte, einzubehalten. Also Da blieb da nicht mehr viel. 50 Euro Taschengeld soll der 27-Jährige nach Angaben seiner Anwältin von dem Schäfer bekommen haben monatlich. Also nicht mehr als ein karges Taschengeld.
Das klingt ja schon fast so ein bisschen wie so eine Leibeigenschaft. Der Schäfer wurde dann erschlagen, mutmaßlich von dem 27-Jährigen. Die Jagd nach dem Verdächtigen begann dann auch, weil der Wagen des Schäfers fehlte.
Genau, das war auch so ein Indiz. Der Wagen des ermordeten Schäfers, der fehlte. Das war ein Nissan-Geländewagen. Nach dem wurde dann überall gefahndet. Der Brandenburger, der Helfer, soll nach der Tat mit dem Auto des Opfers geflüchtet sein. Erste Hinweise gab es dann auch tatsächlich, und zwar durch eine Überwachungskamera einer Tankstelle in Brandenburg. Da hatte der Verdächtige nämlich den Wagen getankt, den Nissan, und ist ohne zu bezahlen wieder davongefahren. Das Ganze wurde dann der Polizei gemeldet, und durch Kennzeichenabgleich hat man dann festgestellt, dass es der gesuchte Wagen und mithin auch der gesuchte Tatverdächtige war. Dann kam ein weiterer Hinweis von einem Gebrauchtwagenhändler aus Brandenburg. Der Tatverdächtige wollte den gut erhaltenen Wagen des Schäfers, diesen Nissan, in Zahlung geben und sich dafür einen minderwertigen Gebrauchten kaufen. Das kam dem Gebrauchtwarenhändler komisch vor. Er hat das der Polizei gemeldet. Dann hatte man eine weitere Spur. Letztlich wurde der Tatverdächtige dann 2 Tage, nachdem die Leiche des Schäfers gefunden worden war, zur Erinnerung, der 28. August 2009 war das, wurde er festgenommen, und zwar südlich von Limburg in Rheinland-Pfalz. Da wurde er im Haus eines Bekannten festgenommen.
Ließ der Mann sich denn widerstandslos festnehmen oder hat er sich gewehrt?
Nee, es ist jedenfalls nichts davon bekannt geworden, dass er Widerstand geleistet habe. Das wäre mit Sicherheit im Prozess am Landgericht in Trier erwähnt worden, wurde es aber nicht. Was erwähnt wurde, dass der Tatverdächtige damals zwar den Diebstahl des Wagens eingeräumt hat, den hatte er auch noch bei sich, aber nicht das Gewaltverbrechen. Und er kam natürlich trotzdem anschließend in Untersuchungshaft.
Wenig später ging es dann auch vor Gericht. Zunächst passierte aber recht wenig im Prozess, oder?
Ja, das stimmt. Der erste Prozesstag, das war im Februar 2010, der war auch schnell wieder vorüber. Genauer gesagt nach einer Viertelstunde schon. Der psychiatrische Gutachter war damals verhindert und deshalb wurde nur die Anklageschrift verlesen. Die Verteidiger des Angeklagten kündigte damals an, dass sich ihr Mandant im weiteren Prozess zwar zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern würde, allenfalls zur Person. Was man da vielleicht nochmal sagen sollte, er hatte ja in den Vernehmungen bei der Polizei die Tat bis zu diesem Zeitpunkt bestritten. Er hat gesagt, damit habe ich nichts zu tun. Den Wagen, ja, den habe ich genommen, aber mit der Tat habe ich nichts zu tun.
Warum ist es denn wichtig gewesen, dass der Gutachter oder die Gutachterin dabei war?
Ja, in so einem Fall wird schon ein psychiatrischer Gutachter hinzugezogen, um zu schauen, wie, ich sage es in Anführungszeichen, wie der Zustand, der Geisteszustand des Angeklagten ist. Ist er voll schuldfähig für seine Taten oder war er womöglich eingeschränkt schuldfähig, dass er sein Tun gar nicht voll überblicken konnte? Je nachdem, was dabei herauskommt, ist sowas natürlich am Ende auch unter Umständen strafmildernd zu werten. Von daher ist es schon wichtig, dass da ein Gutachter gerade bei diesen Vorwürfen dabei ist im Gericht. Das ist gang und gäbe.
Dann entschied sich der 27-Jährige doch noch auszupacken. Was erzählte er denn vor Gericht?
Ja, er selbst hat nicht ausgepackt, sondern indirekt ausgepackt. Und zwar hat seine Verteidigerin ein schriftlich verfasstes Geständnis verlesen. Es hatte 2 Seiten. Das Ganze war also relativ kurz gefasst. Das Entscheidende, er hat die Tat eingeräumt. Danach sei es in dem Haus dann zu einem neuerlichen heftigen Streit gekommen und in diesem Verlauf des Streits habe der Schäfer ihn dann auch mit einer Holzlatte bedroht. Er selbst habe sich dann gewehrt, sagte der Helfer, habe das Kantholz genommen und auf den 78-Jährigen eingeschlagen. Dann sei er mit dem Auto von dem davongefahren. Muss man vielleicht dazu sagen, dass sich bei der Obduktion des Leichnams später herausgestellt hat, dass jemand dem Opfer mit einer Holzlatte, das mit Schrauben versetzt war, mit voller Wucht 6-mal auf den Kopf geschlagen haben muss. Das war also eine wirklich brutale Tat, von der wir da sprechen.
Wissen wir denn eigentlich, was die Beziehung zwischen diesen beiden war? Das scheint ja gar nicht konfliktfrei abgelaufen zu sein.
Ja, es gab also immer wieder Konflikte zwischen den beiden, auch schon in der Vergangenheit. Es muss sogar damals im Gefängnis zum Konflikt gekommen sein. Und zwar ist der Schäfer wohl hingegangen und hat den Helfer auch mal besucht. und hat da ziemlich energisch auf ihn eingeredet, dass er sein Geld wiederhaben wolle, sodass ein Justizbediensteter, der damals diesen Besuch auch überwacht hatte, dazwischen gehen musste. Also die haben sich immer wieder in der Wolle gehabt. Es kam immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen. Aber dass sie handgreiflich geworden sind vor diesem Gewaltverbrechen, das ist nicht bekannt.
Und trotzdem haben sie ja nicht voneinander lassen können. Also irgendwie sind sie ja dann doch miteinander irgendwie ausgekommen oder waren vielleicht auch monetär voneinander abhängig, oder?
Ja, der 78-Jährige brauchte wahrscheinlich auch einen Helfer, war ja doch schon etwas betagter, um seine Schafherde da in Schach zu halten, beziehungsweise ihn auch zu unterstützen. Und ich denke mal, der Jüngere hatte wahrscheinlich auch nicht viele andere Verdienstmöglichkeiten zum damaligen Zeitpunkt. Der war froh, dass er irgendwie ein Dach über dem Kopf hatte, auch wenn es tatsächlich dieses Rattenloch, wie es beschrieben worden ist, zunächst war und dass er ein paar Euro nebenbei verdient hat.
Letztendlich wurde also ein Geständnis verlesen. Woher kam der Sinneswandel?
Ja, woher der Sinneswandel kam, ist natürlich schwer zu sagen. Wahrscheinlich hat die Verteidiger dem Angeklagten klar machen können, dass Leugnen auf Dauer nichts bringt, weil einfach zu viele Indizien und Beweise gegen die Version des Angeklagten sprechen. Also die Version, dass er sagt, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das Einzige, was ich damit zu tun habe, ist eben, dass ich den Wagen gestohlen habe. Vielleicht hat die Anwältin auch gesagt, dass er durch ein Geständnis womöglich die Aussicht auf eine mildere Bestrafung hätte. Vielleicht war es aber auch das Zureden von Mutter und Schwester des Angeklagten. Die waren nämlich beide am Tag des Geständnisses im Gerichtssaal anwesend. Er hat dann seine Anwältin auch sagen lassen, dass er völlig entsetzt sei über das, was da geschehen ist. Und er übernehme die volle Verantwortung für den Tod des Schäfers.
Wie lautete denn dann letztendlich das Urteil?
Ja, das Landgericht Trier hat den Mann am Ende dann wegen Totschlags und mehrerer Diebstähle zu 13 Jahren Gefängnis und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Angeklagt, muss man sagen, war er ja ursprünglich wegen Mordes aus Habgier. Ein Vorwurf, den auch die Staatsanwaltschaft dann im Laufe des Prozesses hat fallen lassen. Sie ging stattdessen dann, wie gesagt, von Totschlag aus, wie das Gericht nachher auch entschieden hat. Begründung war eben, dass sich der Täter nicht bereichern wollte.
Richterin Petra Schmitz sagte damals, er habe sich von seinen Zahlungsverpflichtungen und vom ständigen Druck befreien wollen. Ist das nicht eigentlich ein Mordmerkmal oder warum lautete das Urteil dann trotzdem Totschlag?
Ja, das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte den Schäfer töten wollte, aber eben während eines Streits oder im Verlauf eines Streits und eben nicht vorsätzlich und geplant, um den Schäfer zu berauben. Das wäre nämlich dann Mord aus Habgier gewesen und das war ja auch ursprünglich angeklagt. Und am Ende ist er eben zu Totschlag verurteilt worden, weil es, wie gesagt, im Verlauf eines Streits passiert ist das Ganze.
Es gab aber auch Einwände gegen das Urteil, oder?
Ja, die gab es in der Tat. Die Verteidigerin des Mannes hatte Revision eingelegt, die im Februar 2012, also das war fast anderthalb Jahre nach dem Urteil, dann auch teilweise erfolgreich war. Der Bundesgerichtshof hat nämlich die vom Trierer Gericht angeordnete Sicherungsverwahrung wieder aufgehoben. Sicherungsverwahrung hätte bedeutet, dass der Angeklagte auch nach Verbüßung einer langen Freiheitsstrafe weiter in Haft hätte bleiben müssen, um die Allgemeinheit vor ihm zu schützen. Dazu bestand aber nun wirklich kein Anlass, weil der Brandenburger ja kein notorischer Gewaltverbrecher war, der auch anderen gegenüber gefährlich werden könnte. Er hatte einen Mann getötet, mit dem er seit langer Zeit Streit hatte. Das allein reicht für eine Sicherungsverwahrung nicht aus. Und von daher war die Entscheidung des Bundesgerichtshofs auch nachvollziehbar.
Wissen wir eigentlich, was im Anschluss mit den Tieren oder mit dem Haus passiert ist?
Nein, ich gehe mal davon aus, dass die wahrscheinlich von der Kreisveterinärbehörde übernommen worden sind, dass die dann einen Schäfer gesucht haben, der ja sich der Tiere angenommen hat. Davon gehe ich aus. Die wurden nicht sich selbst überlassen.
Ein 27-Jähriger erschlägt einen alten Mann aus Wittlich-Lüxem, weil dieser ihn wegen bestohlenem Bargeld bedroht. Danke dir, Rolf, für die Infos.
Gerne.
Mehr zu dem Fall und anderen Verbrechen aus der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/spurensuche. Schreibt uns gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.